Guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort und natürlich auch hier an den Telefonen. Ja, das Thema Jesus, der Retter, ist da, ist natürlich heute ein passendes Thema, aber es ist grundsätzlich immer ein Thema für uns Menschen. Und wenn wir das Lied vorhin gerade gesungen haben, wir haben ja leider ein paar Strophen auslassen müssen, wenn ihr das mal nachlesen wollt. Eigentlich bräuchte ich dann hier nicht stehen, weil da steht alles drinnen. Wunderbar hat das der Liederdichter zusammengefasst. Und bevor wir aber jetzt in das Thema einsteigen, möchte ich noch kurz mit uns beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir ja heute wieder Gemeinschaft haben dürfen, um auf dein Wort zu hören. Und du mögest jetzt ja geheiligte Lippen zum Lobpreis und zur Herrlichkeit deines Retternamens schenken und uns allen auch eine geöffnete Tür in unseren Herzensohren, dass wir dieses Evangelium über deinen Sohn aufnehmen dürfen, uns darüber freuen dürfen und du es in uns wirksam werden lässt. Wir danken dir und wir loben und preisen dich. Amen. Und siehe, du sollst schwanger werden und einen Sohn gebären und seinen Namen Jesus nennen. Das haben wir ja gerade vom Andi vorgelesen bekommen. Ja, der Name Jesus, er ist ja ein ganzes Programm Gottes. Was heißt denn Jesus? Wir wissen es natürlich, es ist eine Abkürzung für Jeschua oder Jehoshua oder Josua. Und es bedeutet, Yahweh ist Rettung. Und es kommt von dem hebräischen Wort Jesua. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber es bedeutet Hilfe, Heil, Rettung. Das ist in diesem Namen Jesus alles, ja, damit verbunden, steckt in diesem Namen drin. Hilfe, Heil, Rettung. Und wenn wir heute einige Verse auch uns, ja, lesen wollen, wo es um diesen Namen geht, dann hat es immer diese Dreiheit. Hilfe, Heil, Rettung. Und deswegen ist der Herr Jesus der Helfer, der Heiland und der Retter. Und wenn man die ganze Bibel in drei Worte zusammenfassen müsste, dann wären es doch genau diese drei Worte. Yahweh ist Rettung oder noch kürzer, Jesus. Das ist die Botschaft der Bibel. Ja, Gott rettet in und durch seinen Sohn und ist dadurch in seinem Sohn selbst der Rettergott. Und zwar der Rettergott seiner ganzen Schöpfung. Viermal nennt der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist inspiriert unseren Vater, den Rettergott. Viermal. Und vier ist die Zahl der Vollständigkeit der ganzen Schöpfung. Ist doch ein wunderbares Zeugnis. Und er sagt auch, der Apostel Paulus, dass dieser Rettergott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Psalm 135, Vers 6. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er auch. Und zwar im Himmel, auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Und damit ist doch eigentlich, wenn wir dem Wort wirklich ganz glauben und vertrauen wollen, alles gesagt. Und deswegen gilt als universaler Grundsatz das, was der Petrus vor dem Hohen Rat bezeugt. Und jetzt schalte ich die erste Folie auf. Ich habe nämlich heute gedacht, wir haben einige Verse, wie es ja öfters der Fall ist, wenn ich hier stehe. Und damit es euch ein bisschen leichter fällt, habe ich die mal hier mitgebracht, dass ihr sie mitlesen könnt. Und das ist eben dieser universale Grundsatz Gottes, den der Petrus hier vor dem Hohen Rat bezeugen durfte und der über alle Äonen hin gilt. Und in gar keinem anderen ist die Rettung zu finden. Auch ist ja kein anderer Name unter dem Himmel uns Menschen gegeben, in dem wir die notwendige Rettung erlangen, so übersetzt der Heinz Schumacher es, oder die Elberfelder, indem wir gerettet werden müssen. Ein heilsgeschichtliches Muss. Gottes Vorsatz für seine ganze Schöpfung. Und auf Basis dieses wunderbaren Verses wollen wir heute dem Zeugnis aus dem Wort Gottes nachgehen, wo dieser verheißene Retter angekündigt wird, beschrieben wird. Ja, wir bewegen uns heute in diesem ersten Teil, vor allem einmal im Alten Testament und so Gott will in einem zweiten Teil dann im Neuen Testament. Ja, der verheißene Retter, der zweite Punkt. Die ganze Schrift zeugt ja von diesem Programm Gottes, Hilfe, Heil und Rettung seinen Geschöpfen zu schenken und zu geben. Und das tut sie von der ersten Seite der Bibel bis zu der letzten Seite. Von den letzten Seiten haben wir heute schon ein bisschen was gehört, Andi. Und auf der ersten Seite lesen wir zum Beispiel von dem ersten Menschenpaar, Adam und Eva, die nach dem Sündenfall ja, sich nackt gefühlt haben. Und was macht Gott? Er macht ihnen Kleider, Kleider aus Fell. Er bekleidet sie mit Kleidern. Ein Bild für den Schutz natürlich, aber vor allem ein Bild für die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes, die er seinen Menschen zukommen lassen möchte, auf Basis eines Opfers. Nämlich für die Kleider aus Fell musste ja ein Tier sterben. Können wir im 1. Mose 3, 21 nachlesen. Oder wir lesen zum Beispiel von der Rettung von 8 Menschen aus und durch das Gericht hindurch, von einem Neuanfang mit ihnen. Kennen die Begebenheit mit der Arche und dem Noah, der hindurch gerettet wurde mit seiner Familie. Aber eigentlich beginnt das Zeugnis von der Rettung Gottes noch früher. Eigentlich ist ja schon das, was im 2. Vers unserer Bibel steht, ein Retterhandeln Gottes. Ein Zeugnis seines Rettungsplanes für die ganze Schöpfung. 1. Mose 1, 2 und 3. Und die Erde war, oder wie man genauso gut übersetzen kann, wurde wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und jetzt das Eingreifen Gottes. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Besonders seinem auserwählten Volk offenbart sich Yahweh als ihr Retter. Und er bereitet das Volk über die Jahrhunderte hindurch auf das Kommen ihres Retters vor. So lesen wir zum Beispiel, ja, ich greife heute nur Sachen raus, ihr wisst ja, dass bei diesem Thema eine Stunde nicht lang, zwei Stunden nicht langen, eigentlich unser ganzes Leben letztendlich nicht auslangt, um diesen Reichtum in seinem Wort vollständig zu erkennen. Ich greife hier raus die Zeit der Patriarchen von der wunderbaren Rettung der 11 Brüder und des Vaters durch den Josef, der ja hier den Christus schon abschattet. Wir lesen dann von der Rettung des Volkes Israel aus Ägypten, der Rettung hindurch durch die Wüste und die Rettung hinein in das verheißene Land Kanaan. Und selbst da, wo Gott einmal nicht mit Namen genannt wird, wie im Buch Esther, wird Gottes Retterhandeln wunderbar sichtbar. Er zieht im Hintergrund die Fäden und lässt den Verderber zugrunde gehen und rettet sein ganzes Volk. Ja, und so sehen wir, dass Gott immer wieder sein Volk rettet vor Tod, durch Hunger, vor Verdursten, zum Beispiel in der Wüstenzeit, aber auch vor den Feinden, vor der Verschleppung, indem er sie wieder zurückholt, Verschleppung in fremde Länder und Rückführung eben. Und das tut er durch viele übernatürliche Taten, Zeichen und Wunder und indem er eben auch andere Menschen, andere Völker als seine Werkzeuge benutzt. Grundsätzlich wurden aber die Rettungen Gottes in erster Linie irdisch, materiell verstanden im Volk Israel. Ja, und wir wissen ja auch, wir kennen ja diesen Zusammenhang zwischen Segen und Fluch. Ihr seid mir, meinem Wort, gehorsam, dann werdet ihr gesegnet sein. Und wenn nicht, dann wird euch der Fluch treffen. Das war ja der erste Bund, auf den sich das Volk Israel ja auch gestellt hat und ihn mit eingegangen ist, wenn man so will. Und da war es dann so, dass Rettung immer wieder eben auch die Wiederherstellung der äußeren Sicherheit, das Beenden einer Hungersnot oder sonst irgendeiner Krise des Volkes Israel ja, beinhaltet hat. Aber der biblische Grundsatz aus 1. Korinther 15, Vers 46, der gilt auch hier und der lautet, aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Und so sind diese äußeren Krisen, aus denen Israel gerettet wurde, letztendlich Zeichen der geistlichen, der inneren Krise, für die Gott auch Rettung schenken will seinem Volk. Wir haben es gerade gesagt, Rettung war meist notwendig, wenn Israel aufgrund ihres Ungehorsams, ihrer Sünde, ihrer Zielverfehlung dem Willen Gottes gegenüber in eine Situation kamen, in der sie dann nach der Rettung Gottes auch riefen. Ja, sie haben Götzendienst betrieben, Gott hat entsprechende Situationen geschaffen, Bedrängnissituationen, und dann haben sie sich ja plötzlich wieder nach ihrem Gott gesehnt, sich zu ihm hingewandt, um Hilfe gerufen und er hat sie gerettet. Und das sehen wir ganz besonders im Buch der Richter, diesen Mechanismus mehrere Male ablaufen. Ja, Gott schenkt ihnen einen Retter, dann in der Form eines Richters, aber die rein äußere Rettung und Heilung ist nicht von langer Dauer, denn schon nach kurzer Zeit fängt das Volk wieder an, in Zielverfehlung zu geraten, meistens in Form von Götzendienst. So war das, was das Volk Israel grundsätzlich hier erlebt hat. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung zu David. David und die Psalmen. Kein anderes Buch in der Bibel übrigens spricht so häufig von Rettung und Heil wie die Psalmen. Und einen Großteil davon hatte der David geschrieben. David bezeugt, dass Heil und Rettung allein von Gott kommt. Und unzählige Male erlebte er diese Heil bringende Rettung, ja, er nennt ihn den Fels Israels, der ihn wieder gerettet und Rettung verschafft hat. Und so darf der David zwei Sachen eigentlich bezeugen. Erstens, er lernt Jahwe und den Fels Israels als seinen persönlichen Retter aus Gefahr und Verfolgung kennen. Wir wissen ja, David wurde gerade zu Beginn grundlos verfolgt von Saul, ja. Er konnte gar nichts dafür. Und darin schattet er ja auch den Messias ab, der ja ebenfalls von seinen Feinden verfolgt und grundlos gehasst wurde. Und so schreibt der David hier im Psalm 18, Vers 46, und wir könnten da jetzt Dutzende von Bibelstellen natürlich anführen, wo er wieder einmal diese Rettung erlebt hat oder gewiss ist, dass sie eintreten wird. Jahwe lebt, gepriesen sei mein Fels, und erhoben der Gott meines Heils. Hier ist der David ein Typus auf jeden Menschen, der die Rettung Gottes in seinem Leben erfahren hat. Jeder Mensch wird so sprechen, wenn er das Heil in Jesus Christus erfahren durfte. Gepriesen sei mein Fels und erhoben der Gott meines Heils. Was für ein wunderbares Zeugnis. Das ist diese Frucht der Lippen, die Gott durch sein Heilshandeln sich selbst bereitet. Davon werden wir vielleicht noch was hören. Und zweitens hat der David dann auch Jahwe als seinen Retter aus persönlicher Sündenschuld eben kennenlernen dürfen. Und hiervon zeugt ja so ergreifend der Psalm 51. Da lesen wir jetzt nur den zweiten Vers. Den ersten könnt ihr dann noch mitlesen, aber ich glaube, es gehört auch zum zweiten. Nee, es gehört zum zweiten. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Und was sagt jetzt der David? Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Ja, hier weiß der David auch, wohin er mit seiner ganzen Schuld, mit seiner ganzen Sünde gehen darf. Zu dem Felsen Israels, der ja niemand anderes als unser Herr Jesus Christus ist. Das ist dieses zweite Erkennen. Ja, er ist auch ein Retter von meiner Sünde, von meiner Schuld. Und hier an David wird eben deutlich, dass das eigentliche Problem, das, wo der Mensch am dringendsten Heilung und Rettung benötigt, nicht äußere materielle Dinge sind, auch nicht Bedrohung durch äußere Feinde, Krisen, sonstige Dinge, sondern das ernsthafteste, das größte Problem sitzt im Menschen selber. Es ist das Herz des Menschen, das von seiner Jugend an böse ist. Denn durch die Sünde ist dieses Herz verdorben und der Mensch ist außerstande, Gott wohlgefällig zu leben. Er will und kann Gott gar nicht gehorchen. Sein Herz verleitet ihn dazu, dass er meint, er will autonom sein, er will selbst bestimmen. Ja, in letzter Konsequenz, er will selber Gott sein. So sieht unser aller Herz von Natur aus. Er liebt weder Gott noch seine Nächsten von ganzem Herzen, sondern eigentlich in erster Linie sich selbst. Und hier ist, wie gerade schon gesagt, die Sünde der eigentliche Grund. Und somit ist dieses sündenverdorbene Herz auch der Grund, die Ursache für allen Hass, alles Leid, für die kleinen und großen Kriege, für die kleinen Kriege in den Familien, ja, zum Beispiel, für die großen Kriege zwischen ganzen Völkern. Überall ist das der Grund. Und sie ist letztlich auch der Grund für alle Krankheiten der Menschen, ja, den Tod des Menschen selbst. Denn was sagt die Schrift? Die Lohnzahlungen der Sünde für geleistete Dienste sind Tod. Römer 6,23. Und der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Das ist der Grund, warum wir alle sterben müssen. Und weil eben die Beziehung des Menschen, das ist einmal die wichtigste Beziehung, zu seinem Schöpfer gestört ist, ja, das ist die Initialbeziehung, ist eben auch die Beziehung des Menschen zum anderen, zum Nächsten gestört. Und somit ist es, was wir erleben, und es ist nichts Neues, ja, wir werden danach nachher noch drauf zu sprechen kommen. Wir kriegen es jetzt vielleicht in diesen Tagen und Monaten mehr mit, aber es war schon immer so, seit dem Sündenfall des Menschen. Der Mensch ist buchstäblich des Menschen Feind. Ja, und das erleben wir drastisch jetzt in diesen Tagen, aber es war schon immer so. Und deswegen brauchen wir einen Retter. Ja. Trotz aller dieser offensichtlichen Dinge meinen wir Menschen aber trotzdem, ja, wir sehen die Nachrichten, wir sehen das alles und trotzdem meinen wir Menschen von Natur aus, einen Retter nicht zu brauchen. Wir retten uns selbst, wir schaffen das selbst. Was habe ich persönlich denn schon Schlimmes getan? Ich bin doch eigentlich ein ganz anständiger Mensch. So habe ich auch 20 Jahre ungefähr meines Lebens gedacht. Ich kannte den Retter, aber ich habe gedacht, ich brauche ihn nicht. Und das ist ja die Grundmeinung vieler Menschen, die mit der biblischen Botschaft erst einmal in Kontakt kommen. Und der Herr Jesus sagt auch zu den Pharisäern, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ja, waren die Pharisäer jetzt nicht krank? Natürlich. Aber sie haben es eben nicht erkannt. Und solange ein Mensch sich eben zu den Gesunden zählt, würde er einen rettenden Arzt nicht aufsuchen. Ja, diesen natürlichen Zustand aller Menschen, also unterworfen der Sünde, dem Tod und der Vergänglichkeit, ja, fern dem Leben Gottes, sagt die Schrift, verloren in Dunkelheit und Finsternis, da lebt jeder Mensch erst einmal, wenn er hier in diese Welt hineingeboren wird. Und davon weiß er vielleicht erst einmal gar nichts. Er kriegt das gar nicht mit, weil es ist nicht normal. Ja. Die Finsternis ist um ihn und in ihm, Matthäus 6, Vers 23. Und erst eben im Lichte Gottes, des Wortes Gottes, wird ihm klar, wie groß doch die Finsternis im eigenen Leben ist und wie dringend die Rettung benötigt wird. Erst dann wird er von einem, der sich für gesund hält, zu einem, der merkt, ich brauche einen Arzt, einen Retter, einen Heiland. Und das ist dann Gnade, wenn ein Mensch an diesem Punkt geführt wird. Weil die Welt und Weltzeit, die bietet genügend Mittel, sich zu berauschen und vom Nachdenken über den eigenen Zustand abzulenken. Und das müssen jetzt noch gar nicht einmal verwerfliche Dinge sein, ja, wie echte Drogen und Alkohol und was alles damit reinspielt, Sexualität. Nein, das können auch ganz ehrbare Dinge sein, zum Beispiel Erfolg im Beruf oder solche Dinge. All das kann ein Mittel sein, um sich abzulenken, einmal als Mensch über den wahren Zustand seiner selbst eben nachzudenken. Aber trotzdem ist dieser Zustand Realität. Der Prophet Jesaja, von dem wir heute einiges hören werden, und den der Heinrich Langenberg nicht umsonst den Evangelisten unter den Propheten nennt, sagt in Jesaja 60, Vers 2, letztendlich natürlich der Geist Gottes durch ihn, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Das ist der Zustand, das ist die Welt, in der wir leben. Finsternis ist es, Nacht ist es, und wir haben ja erst letzte Woche vom Daniel in wunderbarer Weise im Rahmen des prophetischen Wortes davon gehört. Jetzt ist es Nacht. Und hier leben alle Völker in dieser Finsternis, eben auch das Volk Gottes. Das ist damit eingeschlossen. Das Volk Israel lebt auch in dieser Finsternis. Und eigentlich ist ja Israels Auftrag als Gottes Eigentumsvolk, als heilige Nation, priesterlich über allen Völkern zu stehen, um Gottes Segnungen zu empfangen und seine Herrlichkeit eben zu bezeugen und auch der ganzen Welt davon kundzutun. Könnt mal nachlesen, 2. Mose 19, 5 und 6, 5. Mose 26, 18 bis 19 und auch noch woanders. Aber Israel kann als Volk, das ja selbst in der Finsternis sitzt, diesem Auftrag nicht nachkommen. Und somit brauchen alle Menschen, alle Völker, ja, Gottes Rettung. Rettung aus Nacht und Finsternis. Und jetzt natürlich die obligatorische Frage, wie sieht denn Rettung und Heilung aus Nacht und Finsternis bei uns im natürlich irdischen Bereich aus? Was tun wir, wenn es dunkel ist? Jeder weiß es, wir sind auch dankbar dafür. Wir drücken auf den Schalter und das Licht geht an. Oder im Zelllager machen wir den Knopf der Stirnlampe an. Und dann sieht man, wie wohltuend das ist, wenn es wirklich stockdunkel ist. Und genauso macht das auch Gott. Er tut das, worum ihn der Psalmist im Psalm 43 bittet. Da sagt der Psalmist, sende dein Licht und deine Wahrheit. Ja, da klingelt es natürlich schon bei uns. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Licht und Wahrheit, sagt der Herr Jesus, ich bin das Licht der Welt und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott sendet sein Licht, seinen Retter aus Nacht und Finsternis. Das Kommen des Retters ist also gleichbedeutend mit dem Aufstrahlen, mit dem Aufleuchten des Lichts in die Finsternis hinein und mit dem auch die Dunkelheit beendet wird. Und so sagt der Jesaja an einer anderen Stelle, das Volk, also in dem Fall natürlich Israel erst einmal, aber wir sehen, das geht noch weiter, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Ja, wir haben es gerade schon gesagt, wir wissen, wer dieses Licht ist. Und so sagt auch der Herr Jesus dann eben in Johannes 12, Vers 46, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Also hier sehen wir schon einen wichtigen Zusammenhang. Das Licht leuchtet auf, aber ich muss diesem Licht auch glauben, damit ich die Finsternis verlasse. Ja, ein ganz wichtiger Zusammenhang. Es ist anders, wenn ich jetzt eine Lampe anmache, dann strahlt die euch allen. Der Herr Jesus wird nur dem Licht, der ihm glaubt und vertraut. Also, diese ganze Erde ist ein Land, das in Dunkelheit und Finsternis sitzt. Und wir finden aber auch noch diesen Ausdruck für ein Land, das eine Etage tiefer liegt, ja, die im Verborgenen des Erdreich ist, dieses Land. Es ist das Totenreich. Und spätestens hier, wenn ein Mensch da ankommt, in diesem Totenreich, wird ihm dann die absolute Verlorenheit und die Notwendigkeit eines Retters klar. Spätestens da. Ja, hier können wir das alles wegdrängen, ja? Können wir das verdrängen, wir können uns betäuben, wie gesagt, wir können das überspielen. Aber spätestens, wenn wir da in diesem Land sitzen, dann wird klar, ich brauche einen Retter. Und so zeugt der Psalm 107, nicht nur an dieser Stelle, sondern in etlichen Versen, lohnt sich auch zu lesen, davon, dass auch für diese Bewohner Heil und Rettung möglich ist und da ist. Die Bewohner des Dunkels und der Finsternis lagen gefesselt in Elend und Eisen, denn sie waren widerspenstig gewesen gegen die Worte Gottes und hatten verachtet den Rat des Höchsten. Und er hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil. Sie waren gestürzt und kein Helfer war da. Ja, alle menschlichen, weltlichen, vermeintlichen Helfer, Retter, die haben alle nichts gebracht. Sie sind alle hier hineingefahren in dieses Land des Dunkels und der Finsternis, gefesselt in Elend und Eisen. Aber was geschieht jetzt? Da schrien sie zu Yahweh um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er führte sie heraus aus Dunkel und Finsternis. Er zerriss ihre Fesseln. Und jetzt, wie immer, wenn Gott rettet, was passiert dann? Sie sollen Yahweh preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Und sie werden es auch tun. Da kann ein Mensch gar nicht anders mehr. Wie wunderbar, was sind das doch für wunderbare Aussichten. Ja, Gott ist auch ein Retter derer, die widerspenstig waren und die verloren sind und im Tod, ja, verloren liegen. Und dass Jahwe ein Retter aus dem Tod ist, das wusste auch schon die Hanna, die Mutter Samuels. Und die frohlockte darüber und freute sich über seine Rettung. 1. Samuel steht es. Und da bezeugt sie dann durch den Heiligen Geist, prophetisch inspiriert, Jahwe tötet und macht lebendig. Er führt in den Sheol hinab und führt herauf. Der Herr, Jahwe, macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht auch. Und wir sehen hier eine ganz wichtige Funktion auch, ja, an diesen gerade gelesenen Versen dieses Sheols. Ja. Es ist dieses Unglück, dass der Mensch, ja, manchmal er eben erleben muss, um heils- und rettungsbedürftig zu werden. Ja, und das, diese Funktion hat eben der Sheol. Weil wir haben jetzt gelesen, in dem Moment, wo man diese ausweglose Situation erkennt, da schrien sie zu Jahwe um Hilfe. Davor haben sie es nicht getan. Aber da unten, da haben sie es dann getan. Und Jahwe hat natürlich auf sie gehört, wenn wir gleich auch noch das Zeugnis lesen. Weil jeder, der den Namen Jahwes anrufen wird, wird gerettet werden. Aber was für ein Gnadengeschenk ist es doch, wenn ein Mensch durch Gottes Geist, ja, und durch sein Licht, das Licht des Wortes, seinen tatsächlichen Zustand jetzt schon hier in seiner irdischen Existenz, in seiner Lebenszeit hier auf dieser Erde erkennen darf. Was für ein Gnadengeschenk. Und jetzt schon retten darf, jetzt schon rufen darf, Herr, rette mich. Aber, wie gerade gesehen, Gottes Retterhandeln ist nicht auf die irdische Existenz eines Menschen beschränkt. Noch einmal, weil es so wichtig ist, die Grundvoraussetzung ist aber immer das Erkennen, ich brauche einen Arzt, ich bin rettungsbedürftig. Und so zeugt auch der David im Psalm 51 noch einmal davon, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Ganz was Wunderbares, ganz ein kostbarer Vers auch. Wenn ein Mensch an diesen Punkt kommt und dann nach Jahwe, nach seinem Retter oder nach unserem Herrn Jesus Christus, wir sind ja jetzt hier noch im Alten Testament, ja, nach dem verheißenen Messias ruft, dann wird Gott antworten. Und dieses zerschlagene, zerbrochene Herz, das nach Rettung ruft, eben nicht verachten. Oder aus der Sonntagsschule kennen wir alle vielleicht diesen Vers. Rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Ja? Wieder dieser Zusammenhang. Und jetzt noch ein kurzes Wort. An Mitteln und Wegen, seine Geschöpfe an diesen heilsamen Punkt zu führen, mangelt es unserem großen Gott mit Sicherheit nicht. Dritter Punkt von 4. Gott ist in seinem Wesen ein Erretter. Das ist auch was ganz was Wunderbares und das bezeugt auch schon das ganze Alte Testament. Und als solcher offenbart er sich eben auch zuerst einmal seinem Volk. Wieder der Jesaja. Ich bin Jahwe, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter, dein Helfer, dein Heiland. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. Ich bin Jahwe. Ja, das ist ja quasi doppelter der Name, doppelt ausgedrückt. Und außer mir gibt es keinen Retter. Wunderbare Verse. Oder noch einen. Und sonst gibt es keinen Gott außer mir. Einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Hier sehen wir schon, dass Rettung immer verträglich ist mit Gottes Gerechtigkeit. Und wir wissen ja auch wie. Ja. Und dann sehen wir auch, dass hier durch die Propheten dem Volk Israel zunehmend auch gezeigt wird, dass eben seine Rettung zuerst einmal an der Wurzel des Problems, wie vorhin gesagt, ansetzen wird, nämlich an der Sündenverdorbenheit seines Volkes. Deswegen noch ein Vers aus Hesekiel 37, aber da lohnt es sich sowieso, Hesekiel 37 und auch Kapitel 36 einmal in diesem Zusammenhang zu lesen. Hier heißt es so wunderbar, und sie werden sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und mit ihren Scheusalen und mit all ihren Vergehen, und ich werde sie retten aus all ihren Treulosigkeiten, mit denen sie gesündigt haben, und werde sie reinigen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Und diese Verse hier in diesem Zusammenhang, Kapitel 36, 23 bis 29, die stellen mit die großartigsten Verse auch des Alten Testaments. Da wir haben ja neu vom Daniel, in dem Fall Daniel Muhl vor 2 Wochen, hier diese Brücke ins Neue Testament mit der Verheißung des neuen Bundes gehört, Jeremia 31, 31. Und hier ein zweiter wichtiger Aspekt. Müsst ihr mal nachlesen nochmal. Hesekiel 36, 23, Vers 29, wo es heißt, er wird ein neues Herz, seinen Geist in sie hineinlegen. Wunderbar. Und er wird sie abwaschen von aller Sünde und eben all das geben, was sie brauchen, um dann seinen Willen gehorsam sein zu können. Und der Hesekiel sagt noch im Vers 22 von Kapitel 36 ein ganz wichtiges Wort. Da sagt er nämlich den Grund und die Ursache, warum letztendlich Gott ein Retter Gott ist. Es geht um seinen heiligen Namen. Der Jesaja sagt es in Jesaja 43, Vers 25. Aber jetzt hier, Hesekiel 36, 22. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, Yahweh, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, ja, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Also es geht um Gottes heiligen Namen. Und mit Namen wird ja in der Schrift immer ein Wesen verbunden. Ja? Und jetzt wissen wir aus der Schrift, ja, fortlaufende Offenbarung, was ist denn Gottes Wesen? Ja, kommen wir gleich noch drauf. Ja, und wenn es jetzt hier bei Israel um seinen heiligen Namen geht, dann dürfen wir doch grundsätzlich auch bei der Frage der Rettung all seiner Geschöpfe diesen Hintergrund annehmen. Ja, letztendlich geht es auch da um seinen heiligen Namen und wie gesagt um sein Wesen. Und sein Wesen ist Geist, Licht und in diesem Fall vor allem einmal Liebe. Aus Liebe zu seinen Geschöpfen rettet er sie. Das ist sein Wesen und damit sein Name. Und jetzt kündet dieser ja, seinem Volk den Retter an. Da könnte man jetzt natürlich viele Stellen lesen, ich will es beschränken. Und wenn wir jetzt die Schrift nochmal von vorn bis hinten kurz durchdenken, dann wo fängt denn Gott an, einen Retter zu verkünden? Es fängt auch hier sehr früh an. 1. Mose 3, Vers 15, das kann man ja auch das Proto- oder das Urevangelium nennen, da wo der Eva schon verheißen wird, dass einer ihrer Nachkommen der Schlange den Kopf zertreten wird. Eigentlich fängt da schon die Ankündigung eines Retters an. Aber dann natürlich in der Geschichte Israels, insbesondere durch die Propheten, wird hier dann dieser Retter seinem Volk angekündigt und beschrieben als der Gesalbte oder der Messias oder, wie wir häufiger sagen, der Christus. Und in Hunderten von Prophezeiungen wird dieser angekündigt und beschrieben. Und diese Hunderten von Prophezeiungen, die kann man ja grob in 2 Gruppen einteilen. Ja, wir haben einmal die Gruppe der Prophezeiungen, die den leidenden Messias ankündigen. Und dann haben wir die Gruppe, die den triumphierenden Messias ankündigen. Und damit haben natürlich erst einmal Menschen, die den Geist Gottes nicht in sich tragen, große Probleme. Wie können sich jetzt diese beiden Verheißungsteile gleichzeitig erfüllen? Und dadurch kommt ja dann so Auslegungen wie, zusammen, dass der leidende Knecht dann auf das Volk Israel bezogen wird und so weiter. Aber natürlich auch alles, was auf den triumphierenden Messias verheißen ist, dann teilweise sich das Volk Israel selbst zuschreibt in ihrer traditionellen Auslegung. Aber die Lösung liegt natürlich darin, dass der Messias eben, wir haben es heute gehört, Andi, 2-mal zu seinem Volk kommen wird. Das 1. Mal eben in Schwachheit und Niedrigkeit, 1. Advent. Das 2. Mal in Macht und Herrlichkeit, 3. Advent. Und allein bei den Verheißungen auf das erste Kommen zählt man 330 Verheißungen, die sich alle erfüllt haben. 330 Verheißungen, nur aufs erste Kommen. Und wir wollen jetzt nur ganz wenige anschauen, aber die sind sehr bekannt und trotzdem sind sie sehr wichtig. Ja, zu Recht sind sie bekannt. Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Also eine Jungfrau, ja, wirklich eine Jungfrau, nicht eine junge Frau, sondern eine Jungfrau, die mit noch keinem Mann verkehrt ist, die wird schwanger werden. Und sie wird eben aus dem Volk Israel sein, auch das ist entscheidend. Sie wird einen Sohn gebären und sie soll und wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel, was heißt das? Gott mit uns. Und das ist doch eine wunderbare Verheißung schon. Gott selbst wird durch und in diesem Kind bei seinem Volk sein. Jesaja 9, Vers 2. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Hier haben wir wieder dieses Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Und jetzt fragen wir uns, warum? Dann geht es hier im Vers 6 weiter. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ja, dieses Kind der Jungfrau wird auch der verheißene königliche Sohn Davids sein und das Anrecht auf den Thron Davids haben. Und deswegen hat er noch ein paar Titel mitbekommen hier in der Verheißung. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Wunderbarer Ratgeber, dieser König wird himmlische Weisheit walten lassen bei seiner Regierung. Und wir wissen ja auch, wer die Weisheit in Person ist, nämlich dieses Kind, dieser zukünftige König selber. Ja, er ist die Weisheit in Person und er ist ja auch uns zur Weisheit geworden, ja, steht im Korintherbrief. Starker Gott, als mächtiger Kämpfer wird der Messias die militärischen Errungenschaften, die hier in diesem Kapitel verheißen dann sind, auch alle vollbringen. Ja, er ist auch ein echter Feldherr. Er ist ewig Vater, das kann man so verstehen. Er wird seinem Volk für immer Vater sein. Und als König, verheißener König, wird er mitleidsvoll für sie sorgen und sie erziehen. Er ist aber auch Vater der Ewigkeit, weil seine Anfänge von der Ewigkeit her sind. Eine andere wunderbare Stelle aus Micha 5, Vers 2. Und er ist ein Friedefürst oder der Friedefürst. Die Regierung dieses Immanuels wird unter den Nationen der Welt Frieden stiften und bewahren. Das sind wir die äußeren Dinge. Ja? Wir wissen auch, dass er der wahre geistliche Friedefürst auch ist, denn er wird Frieden schaffen zwischen den Menschen und Gott. Er ist der Frieden schafft und da dürfen wir auch wieder diese beiden Dinge gleichzeitig sehen, die äußeren und die den zugrunde liegenden und vorangehenden geistlichen Dinge. Und dann heißt es hier noch im Vers 7, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis ja, in Ewigkeit. Der Eifer Jahwes, der Herrscher, wird dies tun. Also hier wird das nochmal bezeugt, dass Gott das auch genau so tun wird. Und dann natürlich die zweite bekannte Verheißung. Es wird auch angekündigt, wo denn dieser König geboren wird. Ja, in Bethlehem, Ephrata. Ephrata ist ja der alte Name von Bethlehem, also in Bethlehem. Und da heißt es hier in Micha 5, Vers 2, und du Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Und das ist ja auch was Wunderbares, dass ausgerechnet der, der das Brot des Lebens vom Himmel her ist, dass der in Brothausen geboren wird, weil Bethlehem heißt ja Brothaus. Ja, so wunderbar macht Gott es und das ist daher ein sehr passender Name, auch wo der Herr Jesus zur Welt kommen soll. Ja, da darf ich dann an der Stelle auf einen sehr wunderbaren Artikel verweisen. Aktuelle Ausgabe Mitternachtsruf, der Leitartikel, Dezember 2023. Da wird es nochmal wunderbar beleuchtet, wie genial unser Vater hier seinen Sohn dort in Bethlehem zur Welt hat kommen lassen, was das alles letztendlich mit inbegriffen hat, mit den Hirten und so weiter, mit den Schafen. Ganz wunderbar. Kann jeder nachlesen, ist ja im Internet auch abrufbar. Und ein Teil von den Verheißungen, die wir jetzt gelesen haben, sind schon Verheißungen, die zur zweiten Gruppe gehören, ja, zum Teil des triumphierenden Messias. Aber wo erfahren wir jetzt etwas, wie das denn sein wird beim ersten Kommen, beim leidenden Messias? Und wie wird denn dieser zum Retter werden? Und klar, jetzt klingelt es bei uns allen, es muss natürlich Jesaja 53 sein. Und der Knecht Gottes, wie er hier genannt wird, bei seinem ersten Kommen, er wird die Schuld seines Volkes auf sich laden und dadurch eben seinem Volk Heil und Rettung verschaffen. Also hier wird prophetisch angekündigt, wie dieser Messias nicht als König, sondern als leidender Knecht Gottes sich hingibt und Rettung und Heil schafft, indem er seinen Leib, sein Leben als Opfer gibt. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg, aber Yahweh ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Also hier geht es eindeutig um die Schuld- und Sühnefrage. Und der Retter Israels wird seinem Volk zur Gerechtigkeit verhelfen, sodass sie sich dann im Bild mit Kleidern der Gerechtigkeit einmal kleiden können. Und wie tut er das? Er gibt sein eigenes Leben als Schuldopfer. Noch kurz diese wichtigen Verse. Doch Yahweh gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern, Auferstehung. Und was Yahweh gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Ja, alles, was dieser Messias tun wird, wird gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Ja, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er selbst auf sich laden. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Allein über diesen Versen müsste man eigentlich viel, viel länger nachdenken und deswegen jetzt nur im Überflug. Aber auch das ist angekündigt, wie denn dieser Gottesknecht Sünden und die Sündenfrage ja klären wird, und zwar ein für alle Mal. Aber dabei bleibt es nicht. Ja, wir haben jetzt hier immer die vielen, das Volk Israel im Fokus gehabt, aber dabei bleibt es nicht. In Jesaja 49, wo es sich lohnt, die ersten 5 Verse unbedingt auch zu lesen, steht ein ganz wunderbarer Vers in Kapitel 6, derzeit, wenn man so sagen will, mein Lieblingsvers. Ganz bewegend spricht hier der Vater zum Sohn. Ja, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. Das ist doch ein wunderbarer Vers hier. Es langt mir nicht aus, sagt der Vater zum Sohn, dass du nur mein Volk rettest. Nein, du musst meine ganze Schöpfung retten. Und genau diese Verse wird der Apostel Paulus Jahrhunderte später in seiner Rede in der Synagoge zu Antiochia in Pisidien zitieren. Wir haben sie ja erst vor ein paar Monaten auch im Hauskreis gehört. Genau diesen Verse. Und wie reagieren die aus den Nationen darauf, als sie es hören? Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben bestimmt waren. Als sie diese Rettungsbotschaft hören, da freuten sie sich. Ja? Wieder diese Reaktion. Und sie freuen sich und sie haben bestimmt eben auch hier Gott verherrlicht, heißt es ja hier, eben ihn gelobt und gepriesen, dass auch ihnen Heil und Rettung im Namen des Herrn Jesus zuteil wird. Ja, wem das Licht aufgeht, wer den Retter und sein Heil findet, dem wird dies zur großen Freude. Letzter Punkt. Der Retter kommt zu seinem Volk. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob. Preisfrage, wer spricht das? Richtig, Tobi, der Bileam. Muss das prophezeien? Wir kennen ja alle die Begebenheit. Und hier muss dieser Prophet, der eigentlich das Volk verfluchen sollte, hier dieses große Heil ankündigen, das einmal aus Israel kommen wird, der Stern aus Jakob. Es geht dann noch weiter, da sind wir dann bei Sachen, die dann erst bei seinem zweiten Kommen passieren werden. Der Stern aus Jakob, der Stern über Bethlehem, all das hängt zusammen. Aber 400 Jahre haben jetzt erst einmal seit den Propheten, seit die Propheten das letzte Mal gesprochen haben, die Propheten geschwiegen. Und jetzt erfüllt sich das Wort. Der Retter kommt zu seinem Volk. Als die Zeit erfüllt war, sagt der Apostel Paulus, als der vom Vater festgesetzte Termin gekommen war, da sandte Gott seinen Sohn, da sandte er sein Licht, wie eben von den Propheten angekündigt. Ja, so wurde er von der Jungfrau Maria geboren und unter das Gesetz gestellt. Er war ja einer aus dem Volk Israel. Und wie wunderbar lautet doch die Botschaft der Engel an die Hirten: Fürchtet euch nicht, ja, ihr, die ihr in Nacht und Finsternis seid, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden wird, denn euch wurde heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Der verheißene Retter, der Messias, der Christus, der Gesalbte Gottes, welcher der Herr ist, also Jahwe selbst, er ist gekommen. Er ist gekommen. Johannes bezeugt es so, und das Wort, und der das Wort ist, ja, das Wort Gottes selbst, der Herr Jesus, wurde Fleisch und schlug sein Zelt unter uns auf, und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig Gezeugten vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Gnade Gottes ist erschienen, haben wir heute ja schon gehört. Ja, in Jesus ist Gott selber im Fleisch erschienen. Er ist also ein wirklicher, ein echter Immanuel, ein echter Gott mit uns, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und deswegen musste er ja auch von einer Jungfrau geboren werden. Und deswegen ist es so entscheidend, dass das Kind in der Maria vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Sonst hätte es nie die Erlösung vollbringen können. Aber er kommt ja in Niedrigkeit bei seinem ersten Kommen. Und deswegen bleibt diese Herrlichkeit hier, von der Johannes hier spricht, erst einmal ja nach außen hin den meisten verborgen. Eine Ausnahme, die Jünger mit, die dabei sind auf dem Berg der Verklärung, da wird einmal deutlich, ja, wer er ist, auch optisch von außen. Aber für die meisten blieb er verborgen, denn er kam ja in Niedrigkeit und Schwachheit. Jesaja 53 heißt es, er hatte kein Aussehen, dass das Volk Gefallen an ihm gefunden hätte. Er kam nicht wie ein herrlicher König, geschweige denn wie ein Engel. Ja. Der Messias hatte sich vollständig entäußert. Er lag als hilfebedürftiger Säugling in einer Futterkrippe, weil nichts anderes verfügbar war. Also so weit hat er alles an Herrlichkeit und an Macht und Vermögen, was er hatte als Sohn Gottes, hat er weggegeben und hat sich ganz hier hingegeben. Er wurde wie alle anderen Menschenkinder gewickelt, gefüttert, war ganz abhängig von Josef und Maria und eben auf Hilfe von außen. Was für eine Erniedrigung, wenn wir uns das mal vorstellen, ja, wer der Herr Jesus eigentlich ist. Ja, wir haben ja auch schon Worte aus der Offenbarung heute gehört. Was für eine Erniedrigung, was für ein Demutsweg. Und der Herr Jesus tat das alles aus Liebe zu seinen Geschöpfen. Weil nur so, in der Gleichgestalt des Fleisches, eben wie ein Mensch, ja, so wie wir auch, ja, nur so, wie ein Mensch aus Fleisch und Blut, konnte er eben seinen Auftrag erfüllen. Und was war sein Auftrag bei seinem ersten Kommen? Die Sünde im Fleisch zu verurteilen und den Tod zunichte zu machen und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht zu bringen. Und wie sah sein Weg bis zu diesem Ziel während seines Erdenlebens aus? Er sollte von der Wahrheit Zeugnis geben. und dann eben Sünden und Fluch beladen ans Kreuz zu gehen und sein Leben zu geben für eine ganze Schöpfung. Und das sagt ja auch der Herr Jesus, sagt der Herr Jesus ja auch in Matthäus 20, Vers 28, der Menschensohn ist bei seinem ersten Kommen eben nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und jetzt noch einmal diese wunderbare Prophezeiung, die der Hebräerbrief ja auch aufgreift, Psalm 40, Vers 6 bis 10, da spricht der David, aber natürlich in Wirklichkeit prophetisch der Herr Jesus, an Schlacht- und Speisopfern hattest du kein Gefallen. Ohren hast du mir gegraben, die Septuaginta sagt, einen Leib hast du mir gegeben, so zitiert sie auch der Hebräerbrief. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, also der Herr Jesus, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. Viele Dinge haben wir jetzt schon gelesen, ja, wo über ihn geschrieben steht. Und jetzt sagt er, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Inneren. Deswegen auch die Ohren. Ja. Er musste als Kind ja erst einmal lernen, ja, was das Gesetz Gottes ihm spricht. Und er musste Ohren haben, um gehorsam zu lernen und gehorsam zu werden. Und dann sagt er, ich habe Gerechtigkeit verkündigt in großer Versammlung. Das tut er ja in seinem Dienst dann in diesen 3 Jahren. Siehe, meine Lippen hemmte ich nicht. Jahweh, du weißt es. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Inneren meines Herzens. Deine Zuverlässigkeit und deine Hilfe habe ich ausgesprochen, deine Gnade und deine Treue nicht verhehlt vor der großen Versammlung. Also in seinem Erdenleben hat er jetzt das alles kundgemacht und das bezeugt unter seinem Volk, eben auch die Zuverlässigkeit, die Treue Gottes und seine Hilfe, seine Rettung, ja, seine Heilung. Und natürlich in ihm ist ja die Gnade Gottes selbst erschienen. Wunderbare Verse. Aber hier erst einmal wieder in Bezug auf das Volk Israel. Aber, wir haben es ja vorhin schon gesehen, der Retter ist für alle Menschen gekommen, weil in ihm das wahre Licht ja gekommen ist, das allen Menschen leuchtet. So sagt es der Johannes einmal. Und eine Ahnung, sage ich mal, davon hat auch schon der Simeon, ja, der ja sein ganzes Leben vielleicht, zumindest die letzten Jahre hier auf den Messias gewartet hat. Und nun, als er tatsächlich den Herrn Jesus als kleines Kind in den Armen hält, dann vom Geist Gottes inspiriert sagen darf, Herr, nun entlässt du deinen Knecht, wie du ihm verheißen hast, im Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil, deine Rettung gesehen, dass du vor den Augen aller Völker bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Nationen oder der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Also hier, Heil kommt zu Israel, um dann ein Licht zur Erleuchtung der Nationen zu sein. Und so darf dann auch der Wegbereiter des Messias, der Johannes der Täufer, diese wunderbare Tatsache aussprechen, als er den Herrn Jesus das erste Mal sieht. Was sagt er da? Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde des Volkes wegnimmt. Nee, dass die Sünde des Kosmos, der Welt, wegträgt. Ja, da wird schon dieser universale Heilscharakter deutlich und ausgesprochen. Also auch ein ganz wunderbares Zeugnis des Johannes des Täufers. Und darüber staunen auch die Engel. Und sie loben Gott, ja, mit den Worten, wo sie diese Botschaft doch verkündigen dürfen. Wir haben sie heute schon gehört. Herrlichkeit sei Gott in den höchsten Höhen, und auf Erden Friede unter den Menschen des göttlichen Wohlgefallens, haben Sie ja heute schon gehört. Und das kann man jetzt auf verschiedene Art und Weise verstehen. Dieses Kind ist der verheißene Friedefürst und er wird den Menschen eben nicht nur äußeren Frieden, sondern Frieden mit Gott selbst schenken. Ja, er selbst wird ihr Friede sein, ihr Licht und ihr Leben. Und Gott liebt die Menschen so sehr, hat ein so großes Wohlgefallen an ihnen, dass er seinen einzigen Sohn sandte und dahingab, auf dass denen, die ihm vertrauen, ihm glauben, ja, die ihm dadurch wohlgefallen, dass sie ihm vertrauen, ja, sein Sohn ihnen eben zur Rettung und zum Frieden werde. Das sind die Aspekte, die hier in dieser Botschaft der Engel doch drinnen stehen. Und noch einmal, damit wir es auch wirklich noch einmal uns vor Augen stellen, wie wird denn Menschen Christus zum Friede? Wie wird denn einem einzelnen Menschen der Herr Jesus zum Frieden? Indem er dem Wort vertraut, wenn es hier heißt, das ist der nächste erst, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, dann ist es die Grundlage, ihm zu vertrauen. Ja? So wie der Herr Jesus einmal zu der Frau sagt, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. In dem Moment, wo ich weiß, der Herr Jesus ist für mich gestorben und ich vertraue darauf, dann ist er mir Heil und Rettung geworden. Da beginnt es, wie wir dann vielleicht im zweiten Teil sehen werden. Es ist ein Rettungsprozess in drei Teilen, aber da beginnt die Rettung. Um das erste Kommen abzuschließen, heißt das ja so eindrücklich, Johannes 1, Vers 11, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Ja, der Messias wurde von seinem Volk verworfen. Und das musste sogar so geschehen, damit er ja ans Kreuz gehen konnte. Ja, auch das hat Gott prophetisch so vorhergesagt und vorhergesehen und eingerichtet. Aber jetzt eben das Wunderbare für Einzelne, damals wie heute, gilt dieser wunderbare Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wie wunderbar. Ja, wir kommen zum Schluss. Wir haben heute einen Teil, ja, einen ganz kleinen Teil des großartigen Zeugnisses des Alten Testamentes über den Retter Gott betrachtet. Und haben gesehen, dass er seine ganze Schöpfung in und durch seinen Sohn, den Gesalbten, den Christus, heilen, retten und ja, wiederherstellen bzw. in Licht und Leben hineingestalten will. Das sind jetzt Dinge, die wir dann natürlich aus dem Neuen Testament wissen. Wie macht er das? Indem er Frieden schafft, den Nahen und dem Fernen, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Auch hier wieder Jesaja 57, Vers 19. Es gibt keinen Ort und es gibt keine Zeit, wo er nicht retten könnte. Ja, das ist doch ganz wunderbar, das zu sehen. Und er tut dies aus Liebe zu seinen Geschöpfen, um seines Namens willen. Das heißt, um seines Wesens willen. Und jetzt sind wir bei dem Vers, den wir heute eingangs schon gehört haben. Denn erschienen, offenbar geworden, aufgeleuchtet, könnte man auch sagen, ist die Gnade Gottes, ja, in Person unseres Herrn Jesus Christus, die allen Menschen die Rettung bringt. Ja, nicht sofort, Gott hat Zeit, aber allen Menschen die Rettung bringt. Welch ein Grund zur Freude und zum Dank. In einem zweiten Teil wollen wir dann sehen, wie der Messias sich eben als der Retter seines Volkes erweist, zweimal verworfen wird und wie letztlich dann Gottes großes Geheimnis enthüllt wird, dass der Christus auch der Retter seines Leibes ist, einer bisher unbekannten Körperschaft. Ja, für heute und für die kommenden Tage, Festtage gilt, das Wichtigste darf die Freude und der Dank sein über das allergrößte Geschenk, das jemals gemacht worden ist. Deswegen noch einmal ein Psalm, kommt, lasst uns Yahweh zujubeln, lasst uns zujauchzen dem Felsen unseres Heils. Oder als Ausblick vielleicht auf den zweiten Teil dann, so formuliert es der Paulus, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Retter. Amen. Wir wollen noch beten. Lieber Vater, wir können immer wieder nur die Macht deiner Liebe preisen und loben. Wir danken dir, dass du dies alles, was wir jetzt aus deinem Wort heraus ja, lesen und hören durften, als Vorsatz mit deinem Sohn zusammen gefasst hast, eine Schöpfung ins Dasein zu rufen, die dann in Schuld, in Sündennot, in Tod, Verderbnis, Finsternis hineinfällt, um sie dann durch deinen geliebten Sohn zu retten und sie ja, in die Gemeinschaft mit dir zurückzuführen. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, du wirst es auch zustande bringen. Du wirst all das, was an Dingen geschrieben steht, die jetzt noch ausstehen. Und wir haben es ja gehört, die wunderbaren Verheißungen hier abgeschattet mit dem vierten Advent. All das wirst du erfüllen und sogar noch drüber hinaus. Denn du wirst einmal ja, alles in allen Geschöpfen sein. Einmal wirst du derjenige Gott und Vater all deiner Geschöpfe sein, in denen du durch deinen Geist wohnst und lebst und jedes Geschöpf wird dich von ganzem Herzen lieben. Und es wird eine wunderbare Gemeinschaft im Licht sein, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können. Aber wir wissen, wir sind auf diesem Weg dahin, trotz all dieser Finsternis, die uns jetzt umgibt. Aber derjenige, der jetzt dein Heil, Herr Jesus Christus, ergreifen durfte, erkennen durfte, dem du Licht geworden bist, der darf jetzt schon ein kleiner Lichtpunkt sein, Zeugnis sein von deinem großen Rettungs- und Heilshandeln, das du ja vollenden wirst. Wir preisen dich, wir loben dich darüber, wir danken dir, wir beten dich an. Und so möge diese Botschaft uns allen ja, bewegen, die wir es ergreifen durften, dass wir uns freuen und dir danken und von ganzem Herzen uns dir immer wieder neu auch widmen und die es noch nicht ergreifen durften, vielleicht das ein Anstoß sein. Wir danken dir, lieber Vater, dass du dein Wort niemals aussendest, um es leer zurückkehren zu lassen, sondern es tut, was es vollbringt zu seiner Zeit. Dafür danken wir dir. So segne du jetzt das Gehörte an uns. Ja, wir danken dir, dass du, Herr Jesus Christus, der Retter aller Menschen bist. Lob, Preis und Ehre sei dir. Amen. Amen.